Also der härteste Moment für mich war, das Signing war abends um 11 und dann haben wir natürlich alle wenig geschlafen und ich glaube am nächsten Morgen um 7 Uhr habe ich alleine in einem Meetingraum in Allendorf gesessen und habe, glaube ich, eine Stunde lang nur geweint. Ja? Also so richtig, die ganzen Emotionen sind halt hochgekommen, weil das, was ich da gemacht habe in dem Unternehmen oder machen durfte, weil ich am Ende ist nur geborgt von den nachkommenden Generationen, ist nicht meins. Ja? Ich bin nur Treuhänder für zukünftige Generationen. Das hat mich erfüllt, stolz gemacht und insbesondere auch das, was ich übernehmen durfte von meinem Vater, das verändert sich jetzt grundlegend.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt, der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm und im zweiten Teil spreche ich mit Max Fissmann und seinem Investmentmanager Christopher Höfer unter anderem über ihren Investitionsansatz und ihr Nachhaltigkeitsverständnis und erfahre, wie beide die Dealphase rund um den Verkauf der Klimasparte emotional erlebt haben.
Jetzt seid ihr ja nicht die Bill Gates Stiftung und das macht es gerade, glaube ich, auch besonders spannend bei euch, weil ich glaube, viele gucken auch auf euch, weil ihr sagt, da gibt es gesellschaftliche Probleme, Herausforderungen, die müssen gelöst werden, aber euer Modell ist zu sagen, wir sehen das jetzt nicht so nach dem Motto, wir wollen jetzt unser Geld spenden, um das zu lösen, sondern ihr wollt ein Geschäft daraus entwickeln, weil viele sagen ja, man kann ja gar nicht damit Geld verdienen. Aber wenn man gesellschaftliche Probleme löst, kann man natürlich, und das clever macht, sehr wohl damit auch Geld verdienen. Aber es ist nicht euer Purpose, Profit zu machen. Ja, also aber ihr macht beides nachher.
Genau, ich glaube, es ist meine tiefe Überzeugung, die Lösung dieser großen gesellschaftlichen Probleme ist vielseitig, vielfacettig. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr gute Argumente und viele Probleme, die sich durch wohltätige Aktivitäten lösen lassen. Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass ein ganz, ganz wichtiger Baustein in diesem Lösungsgesamtbild die unternehmerische Aktivität ist. Nur durch diese unternehmerische Aktivität entsteht eben Innovation, können wir eben da auch diesen positiven Beitrag nachhaltig erbringen. Das ist dann kein One-Time-Handout, sondern ein sich verstetigender positiver Beitrag, indem man dann auch dadurch, dass er wirtschaftlich attraktiv ist, weitere Partner hinzuziehen kann. Ja, das ist genau der Punkt. Dadurch, dass wir die Geschäfte entwickeln, öffnen wir diesen positiven Beitrag auch anderen Marktteilnehmern, die vielleicht ein bisschen anderes gestricktes Prioritätenset haben als wir.
Also ich würde das zu 100% unterstreichen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, spiegelt ja die Stimmungslage vor allem in Deutschland wieder, ne? Wo man diese sehr zugespitzten, teils ideologisch gefärbten Diskussionen hat, die für mich oder für uns alle sehr akademisch wirken. Also was ist denn die Natur eines Unternehmens? Es gibt ein Kundenbedürfnis zu lösen. Ja, Punkt. Also ich habe there's a customer need, ja, and I'm trying to address it. Das ist ganz simpel. Und das Bedürfnis ist halt, weil es ein gestärktes Bewusstsein dafür gibt, dass eben die Dinge, für die wir vielleicht heute nicht zahlen müssen, aber die einen negativen Beitrag für die Umwelt haben, wie beispielsweise der Ausstoß von CO2, dass das nach vorne gerichtet gesellschaftlich schwierig wird, aber dass es nach vorne gerichtet zu Recht auch eine Kost darstellen wird. Also ist es eine ganz rationale wirtschaftliche Entscheidung, dass dort ein Geschäftsmodell entsteht und das auch entsprechend nachhaltig ist. Die Frage ist nur, lasse ich zu, dass diese Fliehkräfte, die aktuell in der Gesellschaft stattfinden, dass die eben so stark polarisiert werden. Und ich glaube, da kann man sich an anderen Ländern orientieren, die das halt einfach viel pragmatischer machen und sagen, der ökonomische Beitrag wird langfristig so viel positiver sein. Also lass uns mal nicht in Glaubensfragen verstricken und noch vermeintliche Wählerstimmen zu erhaschen, sondern ganz konsequent darauf setzen, dass man in Bereichen, in denen man heute mit vorhandenen Technologien einen Beitrag zum Klima leisten kann und einen ökonomisch positiven Beitrag leistet, dort auch entsprechende Lösungen schafft und natürlich das auch mit einem Profitabilitätsanspruch verbindet. Aber bei uns ist zum Beispiel so, wir managen das Unternehmen nicht alleine über die Performance-Dimension Financial Performance. Financial Performance ist für uns der Outcome, also das Ergebnis von allen anderen Performance-Dimensionen. Eine der wesentlichen Performance-Dimensionen ist zum Beispiel Sustainability Performance, Aber ein weiterer wesentlicher Performance-Aspekt ist unsere Customer-Performance. Also wie performen wir eigentlich in den Geschäften, in denen wir aktiv sind, vor dem Kunden? Also inwieweit adressieren wir die Bedürfnisse? Wie sieht der Net Promoter Score der Produkte aus, die wir an den Markt bringen? Also inwieweit ist das, was wir dort tun, auch mit einer positiven Verstärkung verbunden? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit der relevanteste Aspekt dieses Ökosystems. Wir haben eben eine Marke, die über 107 Jahre geprägt wurde, die weiterentwickelt wurde. Jetzt muss man ganz nüchtern auf die Historie schauen. Das Familienunternehmen Fissmann war bis in die 50er Jahre ein Handwerksbetrieb, also ein kleines Unternehmen, erst in Hof, dann in Allendorf, was halt, ich sag mal, sehr bodenständig agiert hat, ja, insbesondere vor der Zeit des Zweiten Weltkriegs und während des Zweiten Weltkriegs und dann danach eigentlich zu einem Industrieunternehmen erst gereift ist zu einem späteren Zeitpunkt. Also das heißt, seit den 50er Jahren haben wir uns entsprechend industriell entwickelt, aber da steckt halt wahnsinnig viel Know-how drin und gleichzeitig, und ich glaube, das ist mit das Spannendste, wo wir auch von vielen Unternehmen angesprochen werden, ob es nicht auch eine Bereitschaft gibt, die Marke in anderen Sektoren zu lizenzieren, mit einem ganz, ganz klaren Werteversprechen. Und das Werteversprechen ist auf der einen Seite sehr stark durch Nachhaltigkeit geprägt, aber es ist eben auf der anderen Seite auch sehr stark dadurch geprägt, dass wir halt einen extrem hohen Qualitätsanspruch haben und dass wir eben auch für ein hohes Maß an Verlässlichkeit stehen, sowohl im Umgang als auch in den Lösungen, die wir anbieten. Und natürlich gibt es da viele Marken, viele Unternehmen oder auch vielleicht Produktbereiche, wo es durchaus interessant ist, darüber nachzudenken, die Marke im Sinne des Ökosystems auch einer breiteren Kundenzahl zugänglich zu machen.
Im Prinzip, vereinfacht gesagt, was du ja schilderst, ist, ihr habt anders als andere Unternehmen, gerade als große Konzerne, börsennotierte Konzerne, die Gegenwart vielleicht immer schon aus der Zukunft eher betrachtet. Währenddessen viele große Konzerne haben lange davon gelebt, dass man eigentlich die Gegenwart aus der Vergangenheit, also ich denke jetzt mal an die Automobilindustrie, man verkauft Verbrennerautos, läuft wie geschnitten Brot, ja, warum weitermachen, tak, tak, tak. Ihr habt immer schon nach Zukunft und das macht ihr jetzt ja auch. Also wenn wir den Blick nach vorne richten, ihr guckt in die Zukunft, ihr wollt investieren, was habt ihr auf dem Zettel? Green Tech, Clean Tech, Smart Mobility, all das sind wahrscheinlich Sektoren, wo ihr jetzt screent, wo ihr guckt.
Also ich glaube, vielleicht mal ein kurzes Statement zu dem Verschlafen der Automobilindustrie oder anderer Sektoren. Ich glaube, das ist das, wo mir das Herz blutet, wenn ich auf Deutschland schaue aktuell. Wir verstricken uns in derart unnötigen Diskussionen und Schuldzuweisungen und negativen Einfärbungen. Also ich darf das sagen, ich glaube, du bist ein sehr offener Verfechter davon. Wir können nichts Positives erzeugen, wenn es keine positive Atmosphäre gibt. Ja? Und wenn wir uns in Grund und Boden schreiben und reden, dann wird das Ergebnis vorweggenommen sein. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Und ich glaube, da ist für mich, geht da so viel kaputt, völlig ohne Grund. Ja? Also wirklich völlig ohne Grund. Und ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, wie hart die Transformation für uns war, dann kann ich, glaube ich, sehr authentisch darüber sprechen, was das auch bedeutet. Ja? Man hat einen gut funktionierenden Produktbereich, der entsprechend profitabel und halt über einen langen Zeitraum auch diese Profitabilität schon gezeigt hat, weil es eben eine ausgereifte Technologie ist. Und dann muss man seine ganzen Mannschaft, also nicht nur dem Entwicklungsteam oder denjenigen, die es dann in die Produktion überführen müssen, sondern der gesamten Organisation vermitteln, ja, ist richtig, da kommen heute so und so viel Prozent der Erträge her, aber morgen können wir leider nur in andere Produktbereiche investieren, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich nachhaltig den Ertrag liefern werden. Aber wir sind davon überzeugt, aus einer moralischen und am Ende des Tages auch aus einer langfristigen strategischen Perspektive, und wir werden jetzt den CapEx auf dem Geschäftsbereichen komplett runterfahren, um ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben, das Neue zu erfinden.
CapEx, muss man kurz sagen, für alle Investitionen, machen wir es ganz einfach.
Investitionen, also wir treffen die bewusste Entscheidung, eben nicht mehr in den Bereich so zu investieren, wie man das vielleicht angemessen empfinden würde, auf Basis der Profitabilität. Das ist ein extremes Risiko, was man nimmt. Und das kann man, glaube ich, nur nehmen, wenn man zum einen seine Werte glatt gezogen hat, aber zum anderen auch analytisch stark genug ist, zu erkennen, okay, es ist eine echte Opportunität. Und immer dann, wenn Regulatorik anfängt, in diese Märkte reinzugreifen, was ja meistens mit einem positiven Vorzeichen ausgestattet ist, dann kann das nur gut sein, wenn das wirklich sicher ist, dass diese Rahmenbedingungen auch langfristig greifen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der große Irrglaube, auch wenn ich jetzt Richtung Brüssel schaue, wo man denkt, man muss diese Probleme auf der Mikroebene lösen, aber eigentlich müsste man sich an anderen Ländern orientieren, die viel pragmatischer sagen, wir setzen die Leitplanken. Wenn ich zum Beispiel nach Japan schaue, Japan sagt, wir wollen folgende Technologien vorantreiben, weil wir davon überzeugt sind, dass sie für uns als Industriestandort eine nachhaltige Relevanz haben werden. Also was tue ich? Ich fange an, eine Ausschreibung zu machen für F&E-Wettbewerbe. Und dann gibt es halt nicht ein Unternehmen, was entsprechend gefördert wird auf der Forschungs- und Entwicklungsseite, sondern es gibt zum Beispiel 5 oder es gibt 10 Unternehmen, die zugelassen werden. Was baue ich? Ich schaffe lokale, nachhaltige, langfristige Wettbewerbsvorteile, weil ich eben nicht das reine Produkt und den Verkauf incentiviere, sondern weil ich mich damit auseinandersetze, die Produktions- oder in dem Fall Entwicklungsfaktoren in dem Land zu verankern. Und das ist für mich, wenn ich das sagen darf, das sage ich bewusst mit einem gewissen Verdruss, das ist einfach wahnsinnig schade, weil wir unser Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen. Jetzt komme ich zu dem Punkt nach vorne gerichtet. Dieses Potenzial ist aber immer noch da. Ja, also ob in Deutschland, in Europa oder auch in den anderen tradierten Ökonomien, wir haben ein tolles Bildungssystem in Teilen. Ich sage bewusst nicht überall, aber wir haben einfach dort eine extreme Kapazität. Wir haben tolle Unternehmen und vor allem auch tolle Unternehmer, die in den letzten Jahren entstanden sind. Das heißt, auch das Ökosystem, egal ob deutsch oder europäisch betrachtet, ist ein positives. Und das, was immer viel zitiert wurde, wir hätten Funding-Nachteile und so weiter. Ich glaube, man kann sich insbesondere im Early-Stage-Bereich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Also es ist lange vorbei. Natürlich wäre es schön, noch mehr Mittel zu haben, aber wir wissen auch, dass in bestimmten Bereichen Überfluss an Mitteln nicht zu besseren Ideen führt, leider. Und deswegen haben wir, glaube ich, sehr, sehr positive Grundvoraussetzungen. Und wir haben halt für uns gesagt, okay, wir können entlang des Lebenszyklus einen Unterschied machen, im frühphasigen Bereich sehr, sehr selektiv. Also weil es eben nicht möglich ist, in der Breite so viel Kapital an den Mann zu bringen und auch gar nicht aus einer Portfolioüberlegung sinnvoll wäre. Aber wir können eben bei den etablierten, wachsenden Unternehmen, die geografische Ambitionen haben oder im Produktbereich sich entsprechend nachhaltiger aufstellen wollen, da können wir richtig was zu beitragen.
Ja, Aachener Startup mit Batterien, Boltkraft.
Boltfang, ja.
Boltfang,
ein Beispiel, ja, wo wir ganz selektiv im frühphasigen Bereich was tun. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen späterphasig reinschaut, haben wir vor kurzem eine Partnerschaft mit KKR announced, wo wir eben aus Überzeugung und gleichzeitig aber natürlich auch mit vollem Bewusstsein, was die Langfristperspektive von erneuerbaren Energien betrifft, dort ein Angebot abgegeben haben, was es ermöglicht, dem Unternehmen noch schneller einen relevanten Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und ich glaube, das ist ein schöner Fingerzeig von dem wir überzeugt sind, dass es davon noch viele, viele Partnerschaften
gibt. Du meinst den Encarve-Stil, das ist ein Name nicht genannt, aber Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber. Ja.
Ja, Max, da schließt sich für mich der Kreis von den zwei Sachen, die du zuletzt genannt hast. Ne? Am Ende ist das, glaube ich, eine gigantische Chance für Management und auch aus einer Investorensicht eine gigantische Chance, sich einen Schritt zu lösen von einer finanziellen Performance, die immer eine Steuerung aus dem Rückspiegel ist. Ja, wie du gesagt hast, ich habe ein Financial Statement vor mir und das gibt immer nur Rückschlüsse über die Vergangenheit. Und auf der Basis Entscheidungen zu treffen, ist inhärent herausfordernd für die Zukunft. So, deswegen schauen wir auch in unseren ganz persönlichen Investmententscheidungen dieser Firma auf andere Dimensionen. Und dann ist die Frage, wo können wir in diesen Dimensionen eben den größten Beitrag leisten? Und das ist eben dann nicht zwangsläufig und das ist, glaube ich, auch ein Thema, warum dieser ESG-Begriff in der Investmentwelt so ein bisschen verbrannt ist. Das ist nicht zwangsläufig nur in den grünen Champions, in den tollen Buzzword-Themen, sondern das ist auch in den Bereichen, die möglicherweise heute als unsexy gelten, aber die ein enormes Transformationspotenzial haben auf den verschiedenen Performance-Dimensionen, auf der Sustainability-Seite, auf der Customer-Orientation-Seite, auf der Innovationsseite und so weiter. Und daraus wird sich dann über kurz oder lang eine Financial Performance ergeben, die dann auch für einen Investor interessant ist. Aber das ist für mich genau der intellektuelle Knackpunkt, warum ESG als Begriff in der Investorenwelt verbrannt ist, weil sich alle auf diese tollen Themen stürzen, da enorme Preise zahlen und nach der Financial Performance suchen, die vielleicht in der kurzen Frist noch gar nicht da ist, sondern die sich ja erst entwickeln muss. Und das ist genau, glaube ich, da, wo wir reinkommen und sagen, auf welche Bereiche schauen wir? Auf die Bereiche, in denen wir ein positives Delta beitragen können. Nicht dort, wo die Champions heute schon alle die grüne heile Welt sind, sondern dort, wo wir Unternehmen messbar besser machen können, in den Bereichen, die uns eben wichtig sind.
Und es wird ein paar Transaktionen geben, wo ich mich jetzt schon auf die Berichterstattung freue, weil alle sagen werden, die sind gar nicht so glaubwürdig, weil eben in der kurzen Auffassungsgabe übersehen wird, dass es nicht um den Status quo und den Moment heute geht, sondern dass es darum geht, dass ein Unternehmen, was vielleicht heute einen extrem negativen Beitrag auf der Nachhaltigkeitsebene hat, durch eine positive Veränderung eigentlich den größten positiven Beitrag leisten kann. Und da sind wir eben nicht ideologisch, sondern genau das Gegenteil. Wir sind eben Überzeugungstäter und sorgen dazu und tragen dazu bei, dass Unternehmen am Beitrag gemessen werden und nicht am Status quo.
Lass uns nochmal über das Thema Nachhaltigkeit insgesamt sprechen. Also Nachhaltigkeit ist ja inflationär im politischen Jargon benutzt. Alle Parteien schreiben sich auf die Fahne, nachhaltige politische Programme zu haben. In der Wirtschaft trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also man sieht so ein bisschen die einen, die da hingehen und sagen, ja, regulatorische Vorgaben, wir müssen reporten und ESG ist irgendwie da, Druck der Investoren vom Kapitalmarkt, man muss gerankt sein. Aber meine Analyse jetzt ein bisschen als Add-on, eigentlich muss man es wirklich zum Unternehmenszweck machen. Überall muss Nachhaltigkeit integriert werden, nicht nur in eine Abteilung abgesondert. Was ist euer Verständnis von Nachhaltigkeit, auch mit Blick eines Familienunternehmens, wo Haltung, Werte, Leitbild seit Generationen eigentlich die DNA ausmachen?
Also ich glaube zwei Antworten. Ne? Das eine ist akademisch, es ist sozial, ökologisch, ökonomisch und es geht eben nie ohne die Ökonomie. Und das ist das, was immer so, das war ja auch die Nachfrage vorhin, ja, habt ihr denn auch dort einen entsprechenden finanziellen Anspruch? Ja, selbstverständlich, weil irgendwie müssen wir die Aktivitäten nach vorne gerichtet auch finanzieren. Und da kriegst du ja auf den Punkt gebracht, dass ist eben in einem unternehmerischen Kontext viel leichter möglich als in einem reinen Giving-Foundation-Kontext. Und deswegen da sind alle drei Facetten Teil unserer Überzeugung. Ich glaube, zu dem Transformationsaspekt, und da will ich gar nicht zu ausmaßend wirken, aber ich glaube, Transformationen sind immer gleich. Also es ist völlig egal, wie groß ein Unternehmen ist. Es ist völlig egal, ob es um eine Organisation, eine Gesellschaft geht. Ich kann Dinge nicht verändern, wenn ich nicht die Überzeugungskräfte der Menschen adressiere und mobilisiere. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann nichts verordnen und dann hoffen, dass sich etwas nachhaltig verändert. Also schon gar nicht in der Demokratie, wenn ich das mal mit einem Augenzwinkern sage, weil das reicht ungefähr bis zur nächsten Legislaturperiode und dann wird es wieder zurückgedreht. Also das ist das Gegenteil von nachhaltig. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich Menschen dahinter kriege und davon überzeugen kann. Und das kann ich aus meinem Dafürhalten und auch aus der beschränkten Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 9 Jahren im Familienunternehmen sammeln durfte, eigentlich nur erreichen, indem ich das Warum mal auf den Punkt bringe und aber den Menschen aus dem Herzen spreche. Und ich glaube, wir haben bei uns in der digitalen Transformation, die auch sehr kräftezehrend war, aber auch sehr nachhaltig, da haben wir damals eigentlich viel zu spät die Purpose-Diskussion geführt, wenn ich ehrlich bin, weil danach ist eigentlich alles leicht. Also vorher haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, guck mal, es hat folgenden positiven Beitrag, also es ist für unsere Kunden so und so besser, wir können folgende Energieeffizienz rausholen, das hat dann auch einen Beitrag zum Klima, aber eher in so einem Nebensatz, die Prozesse werden einfacher, für euch werden die Arbeit leichter, ja? Die ganzen AI-Diskussionen, die man heute hat, ist ja eigentlich was Positives für viele Wissensarbeiter, wenn man es nüchtern formuliert. Und das interessiert niemanden. Ja? Damit nehme ich niemanden mit, sondern ich kann Menschen eigentlich nur für ein Thema begeistern, wenn sie sagen, ja, alles klar, dafür stehe ich morgens auf und wenn sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt, da bin ich dabei und das überzeugt mich. Und wir haben die Purpose-Diskussion geführt, weil wir damals 100 Jahre alt geworden sind und damals war es nicht so en vogue, aber ich war einfach gesagt, wir müssen jetzt noch mal einmal für uns glattziehen. Warum gibt es uns denn eigentlich noch weitere 100 Jahre? Was ist unsere Daseinsberechtigung, unsere License to Operate? Und bei einem Unternehmen, was damals noch einen recht hohen fossilen Anteil hatte, war das natürlich umso wichtiger, das glatt zu ziehen. So, und mit der Klarheit und auch vor allem mit dem Commitment aller Beteiligten dazu, einen Beitrag zu leisten, kann man Veränderungsprozesse vielleicht da umsetzen. Und das ist auch das, wovon ich gesellschaftlich überzeugt bin. Wir werden die Menschen durch Polarisierung nicht dazu mobilisieren können, einen Beitrag zu leisten. Das wird nicht funktionieren, aber wenn man ihnen erklärt, warum das eigentlich positiv ist, dann fangen Dinge an zu funktionieren. Und ich glaube, ich will nicht zu gesellschaftskritisch unterwegs sein, aber ich glaube, der zum Beispiel der Mechanismus eines CO2-Preises, ja, der auch sehr politisiert wird, den versteht jeder. Der ist berechenbar. Ja, wenn ich weiß, der CO2-Preis erhöht sich jedes Jahr um so viel Euro, wenn ich jetzt Marktwirtschaft an der Stelle auch noch ein bisschen dämpfe, ja, das kann man ja machen, um Planbarkeit. Ja, dann weiß ich, warum ich heute folgende Investitionsentscheidung treffen muss. Dann das kann ich nachvollziehen. Also alles, was wir an Externalitäten haben, also an Dingen, die man eigentlich Unternehmen oder Privatpersonen berechnen müsste, da muss man Pricetag dran. Und das ist das, was Chris eben gerade auch gesagt hat. So bemessen wir für uns, welchen Beitrag wir eigentlich nach vorne gerichtet leisten, dass die Externalitäten, die Unternehmen heute haben oder in der Vergangenheit gehabt haben, dass wir die über deren Lebenszyklus versuchen zu verbessern, dass der Beitrag halt ein entsprechend positiverer ist als zum heutigen Zeitpunkt.
Das ist ja mit dem Atomstrom das Problem. Das hat nie einen Price-Tag gehabt. Es hieß immer, es ist günstig. Aber wenn man mal wirklich das potenzielle Risiko, die Entsorgungskosten bepreist hätte, dann wäre es kein günstiger Strom mehr gewesen. Also sicherlich, was du sagst, eine sehr gute Möglichkeit auch, dass jeder versteht, alles hat irgendwie einen Preis und dann auch ein Gefühl hat, ich muss ja nicht jedes Wochenende nach Mallorca fliegen, wenn die Tickets jetzt teurer werden. Ja.
Und vielleicht noch ein Satz dazu. Das eine ist, also hochtrabend, ich habe den Purpose glatt gezogen, super, ja, können wir alle in die Hände klatschen, hat sich noch nichts verändert. Das andere ist, es so greifbar wie möglich zu machen. Und das dritte, und das ist ein bisschen eine Aufweichung, also etwas per Woll drüber, ist pragmatisch zu sein in der Umsetzung. Und ich kann halt nicht heute 120% bekommen. Ich muss akzeptieren, dass Dinge ein iterativer Prozess sind, um dahin zu kommen. Das ist das Fundament einer Transformation. Der Erfolg einer Transformation bemisst sich darin, dass ich halt das Durchhaltevermögen habe, zu sagen, alles klar, wir haben ein klares Ziel und das halten wir durch und wir sorgen aber auf den Weg durch eine entsprechende Kommunikation, dass die Menschen bei der Stange bleiben und sagen, jawohl, ich bin immer noch bereit dafür aufzustehen und mich motiviert das heute nach wie vor.
Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal den Bogen schließen vom Deal und das als Reise jetzt sehen. Die ist am 5. September bei euch beiden gestartet im Coworking Space in Frankfurt 2022, weißes Blatt Papier, und im April 2023 dann geclosed worden. Wie habt ihr diese Reise auch emotional erlebt? War das eine Achterbahn? Du hast es ja so ein bisschen hier und da mal durchklingen lassen, aber wenn du es mal rein auf dieses Emotionale, wie hast du als Mensch, Max, das erlebt? Und Christopher.
Ich gerne ich kann gerne anfangen und du addest. Also Achterbahn trifft es, glaube ich, in Teilen. Also es gab sicherlich im Moment des Auf und des Abs. Für mich gab es verschiedene emotionale Kristallisationspunkte entlang dieser Reise. Und das waren die Momente, auch im Rückblick, an die ich mich erinnere. Ja? Und das sind Momente, in denen es in Anführungszeichen auf Englisch real wurde. Ja? Am Anfang ist man natürlich begeistert von der Chance, hat auf Slides alles toll geplant und man kann sich dann auch so ein bisschen hinter den Slides und den tollen Rechnungen verstecken und das klappt ja alles und macht total Sinn. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo es echt wird. Und es wird in dem Moment echt, wo es ganz unmittelbar die Leben, zumindest die beruflichen Leben der Mitarbeiter berührt. Und das war für mich der Moment, wo der Prozess gedreht hat, ja, wo man sich eben nicht mehr hinter Slides verstecken kann und wo dann im Boardroom alles immer logisch und toll ist, sondern wo man sich wirklich überlegen muss, was müssen wir tun, um diese Verantwortung für die Mitarbeiter wahrzunehmen. Und ich kann das ganz persönlich sagen, das ist ja auch eine enorme Bereicherung. Auf einmal hat man als Mitarbeiter, jetzt in meiner Funktion hier, die Chance, wirklich auch für sich das Warum zu beantworten und zu sagen, ich bin eben nicht mehr nur ein Zahnrad und mache da meine Analysen, sondern ich habe einen wirklichen positiven Beitrag auch eben im Rahmen dieses Prozesses auf die Mitarbeiterschaft. Und ich glaube, was mir am Ende ganz viel Ruhe gibt, ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben uns am Anfang Kriterien aufgeschrieben und ganz breit gedacht und sind mit dem gleichen Kriterienset am Ende in die Pressekonferenz gegangen und haben das Beste einfach rausgeholt für die Mitarbeiter und für die strategische Langfristigkeit des Unternehmens.
Also ich glaube, das eine, warum es eine Achterbahnfahrt ist, dass dass es so eine tiefgreifende, fundamentale Entscheidung ist für Generationen im Unternehmen und auch also in der Unternehmerfamilie und auch unter der Mitarbeiterschaft, dass man wirklich keinen Fehler machen möchte. Und ich bin kein ängstlicher Mensch. Ja? Also ich bin nicht dadurch getrieben, oh, hier gehe ich ein hohes Risiko ein. Aber es ist schon nochmal was anderes, ob eine Entscheidung irreversibel ist oder nicht. Ja? Und als Unternehmer ist man halt gewohnt, die Entscheidung, die ich heute treffe, kann ich morgen iterieren. Also das heißt, man lernt dazu und alle Beteiligten gleich mit. Und da war halt klar, dass das ist irreversibel. Also damit verändert sich die Dynamik im Unternehmen und wir gehen auch ein hohes Risiko ein. Ja? Wenn so eine Transaktion dann nicht zustande kommt, warum auch immer, dann wird es irgendwann nach vorne gerichtet eine andere Konstellation sein. Ja? Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel beeinflusst und ist dadurch sicher moderiert und abgefedert worden, dass wir immer den Kompass klar hatten, ja? Und dass wir uns insbesondere dann Ende Januar, Februar, März, wo wir konkret uns mit Opportunitäten angefangen haben, auseinanderzusetzen und Optionen, immer wieder hingesetzt haben und gesagt, okay, zurück, wie fühlt sich das heute an? Ist das immer noch der richtige Weg? Sind wir davon überzeugt, dass wir gerade an den richtigen Themen arbeiten? Und der andere Punkt ist das, Chris, was du gesagt hast, wenn es real wird, ich glaube, die Zerrissenheit, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Man tritt davor, die Mitarbeiter einen Tag, nachdem es ein Leak gab, wo wir dann nicht kommunizieren konnten, weil das Signing noch nicht durch war, dann ist das Signing durch, am nächsten Morgen stellt man vor den Kameras und spricht dann zu 12.000 Mitarbeitern, von denen ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 7.000 beim Vornamen kenne, so ungefähr, mit denen aufgewachsen bin und verkündet denen eine wirklich fundamental strukturelle Veränderung. Und das ist super schwierig, da die richtige Balance zu finden aus Wehmut, weil es eigentlich schön wäre, das genauso weiterzumachen, wie das bisher auch gewesen ist. Und auf der anderen Seite den strategischen Realitäten, aber vor allem auch den Opportunitäten, die damit verbunden ist und das entsprechend zu positionieren, ohne dass man den Eindruck erweckt, man rechtfertigt seine getroffene Entscheidung, sondern man legt einfach nur den Erkenntnisprozess dar, den man halt Monate vorher schon gestartet ist. Und das waren tränenreiche, super intensive Momente. Und ich glaube, das dann zum Abschluss zu bringen mit einem Closing Anfang 24, war sicherlich emotional nochmal extrem anspruchsvoll. Aber ich kann auch genauso sagen, dass die Momente, die ich jetzt in der neuen Konstellation hatte, immer noch einen Familienunternehmenscharakter haben. Damit meine ich jetzt die Carrier-Board-Tätigkeit, ja, wo es eine hohe Identifikation natürlich bei den Viessmann Climate Solutions Mitarbeitern gibt, aber auch bei Carrier-Mitarbeitern. Und man einfach davon überzeugt ist, an was echt Großem zu arbeiten. Und deswegen ist, glaube ich, die Achterbahn, anders als bei einer Achterbahnfahrt, wo man unten endet, endet man hier eigentlich eher oben, weil eben neben dem Carrier-Kapitel wir auch noch viele andere Kapitel angefangen haben aufzuschlagen, die wahrscheinlich in 10, 15, 20 Jahren nicht minder zur Achterbahn beigetragen haben, aber mit einem sehr, sehr positiven Vorzeichen versehen sind.
Das ist wahrscheinlich genau der Teil, der öffentlich noch gar nicht so bei allen verankert ist im Kopf, dass die Achterbahn wieder hochgefahren ist, dass ihr nicht das verkauft habt, tschüss, sondern dass du nach wie vor beteiligt bist, dass du das steuerst, dass du nach wie vor quasi mit den Mitarbeitern, mit den 12.000, von denen du 7.000, wie du kennst, per Namen kennst, wow, die sind ja nicht weg jetzt.
Also das Schöne für uns mit sehr viel Abstand, ne? Damals war es nicht schön, aber das Leak hat eigentlich so gut die gesellschaftlichen Dynamiken auf den Punkt gebracht. Es gab genau null Informationen, außer dass das Wall Street Journal ein Gerücht in die Welt gesetzt hat. Aber es gab keinerlei Hintergrundinformationen, es war nichts verfügbar. Und die Informationen sind am Montagabend raus und der Dienstag war dann komplett geöffnet für die Medienlandschaft. Und was da alles geschrieben wurde, wenn man sich damit in Ruhe auseinandersetzt, ohne einen Fakt, einfach nur, weil man eben versucht, das in eine Kategorie zu schieben oder das wollte ich schon immer mal schreiben und hier, das packen wir auch noch mit drauf und dann eine Stimmung quasi suggeriert, die dann am nächsten Tag, als wir mit den Mitarbeitern gesprochen haben, uns dann intensiv in der Woche auch mit den Mitarbeitern beschäftigt, aber auch mit Kunden, also man muss ja auch die Perspektive sehr stark sehen, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun gehabt. Also gar nichts. Die Leute sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, das ist eine Riesenveränderung für uns. Aber wir sehen, also wir können nachvollziehen, warum das eine kluge Entscheidung ist. Und wir müssen jetzt mit der Unsicherheit leben, ob das was Positives ist für uns oder nicht. Aber wir vertrauen, dass das grundsätzlich langfristig in die richtige Richtung geht. Und das heißt, die Realität zu dem, was quasi medial aufgebauscht wurde, war brutal auseinanderliegend. Und das hat aber dazu beigetragen, sich damit wohlzufühlen. Ja, und auch einer der Gründe, warum wir medial so zurückgetreten sind, ist, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Ankündigungsweltmeister sein, sondern wir wollen uns lieber damit auseinandersetzen, abzuliefern. Und dann können wir gerne im Nachhinein drüber sprechen, was wir uns dabei gedacht haben, genauso wie wir es bei der Transaktion auch gemacht haben.
Aber die Nacht nach dem Leak, wo du wusstest, du musst dann das den 12.000 Mitarbeitern irgendwie erklären, die war bestimmt sehr unruhig, oder?
Also, wie soll ich sagen, ich bin ein Mensch, der gelernt hat, mit wenig Schlaf und teilweise unruhigem Schlaf zu leben. Die war sicherlich unruhig. Ich glaube, der härteste Moment für mich war, das Signing war abends um 11 oder so. Und am nächsten, und dann haben wir natürlich alle wenig geschlafen, und ich glaube, am nächsten Morgen um 7 Uhr habe ich alleine in einem Meetingraum in Allendorf gesessen und habe, glaube ich, eine Stunde lang nur geweint. Ja? Also so richtig, die ganzen Emotionen sind halt hochgekommen, weil das, was ich da gemacht habe in dem Unternehmen oder machen durfte, weil ich am Ende ist nur geborgt von den nachkommenden Generationen, ist nicht meins. Ja? Ich bin nur Treuhänder für zukünftige Generationen. Das hat mich erfüllt, stolz gemacht und insbesondere auch das, was ich übernehmen durfte von meinem Vater, der ein so beeindruckender, toller Unternehmer ist, ja, und solche krassen Akzente in dieser Industrie gesetzt hat, das verändert sich jetzt grundlegend. Ja. Und in dem Moment war es halt klar, also es gibt keinen Weg mehr zurück. Trotz der vielen konzeptionellen Diskussionen, das hat mich brutal übermannt und natürlich auch vor die Leute zu treten. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht bekannt, dass ich in Videokonferenzen anfange zu weinen, aber das war schon so ein Moment, wo es dann sehr emotional wurde. Und vielleicht war es auch gut, weil damit alle gesehen haben, das ist keine kühle, rationale Entscheidung, sondern das ist auch emotional sehr ausgewogen und gleichzeitig sehr bewegend. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, wie schläft man in 10 oder 15 Jahren? Und da arbeiten wir hart dran, dass sich das dann umso besser anfühlt.
Ja, ich meine, wahrscheinlich wurde dir bewusst, du schreibst Industriegeschichte, in dritter Generation veränderst du gerade das Unternehmen massiv, bringst es auf einen neuen Pfad und dieser ganze Druck wahrscheinlich kam auch raus. Also ich glaube, man, auch als Außenstehender kann ich sehr gut nachvollziehen, was da so ein bisschen wahrscheinlich alles durch deinen Kopf gehen musste, was du verarbeiten musstest, diese ganzen Monate des Drucks, der ja irgendwann dann rauskam, weil klar war, ne, es war gesigned, die Entscheidung war da.
Wenn man mit Mitte, Ende 20 die Treppe hochfällt im Familienunternehmen aufgrund des vermeintlich richtigen Nachnamens, dann war ich immer in der Position, in der ich nicht sein wollte. Weil ich habe immer gesagt, ich komme nicht ins Unternehmen, weil es eine Abfolge gibt, ja, sondern ich komme ins Unternehmen, weil ich woanders gezeigt habe, dass ich kompetent genug bin. Und die Zeit hatte ich leider nicht, weil wir damals ein paar grundlegende Veränderungen umsetzen mussten in der Firma. Und ich bin nicht böse darum, aber natürlich ist es so, dass man mit Ende 20, Anfang 30 nicht behaupten kann, man hat jetzt das Repertoire eines gestandenen Managers, der über viele, viele Jahre Erfahrungswissen aufgebaut hat. Ich glaube, das, was den Druck für mich maximiert hat, ich habe halt dann sehr intuitiv entscheiden müssen. Und wir haben, glaube ich, mit vielen Entscheidungen dank eines starken Teams auch richtig gelegen, aber halt unter maximaler Unsicherheit. Und bei dem Entscheidungspunkt, der war nicht intuitiv, sondern der war schon sehr stark erhärtet und erarbeitet, war aber trotzdem das Gefühl da, dass das nicht so ausgewogen ist, wie wenn ich 30 Jahre Erfahrung mehr hätte. Und deswegen so eine Entscheidung gemeinsam zu treffen mit meinem Vater und mich da einzuschließen und die Themen hin und her zu wälzen und am Ende beide setzen sich hin und sagen, ja, das ist vielleicht vom Bauch oder vom Herzen her erstmal eine Herausforderung, aber es ist langfristig der richtige Weg. Das hilft natürlich und trägt extrem dazu bei. Und deswegen war der Schlaf gar nicht so schlecht, sondern eher die Motivation da, allen das näher zu bringen, was wir dort eigentlich entschieden haben und dann halt auch zu zeigen, was eigentlich in der Zukunft möglich ist.
Aber in dem Moment, als du alleine warst, du hast dann nicht Christopher angerufen, du warst einfach so, also ihr habt danach natürlich schon gesprochen, du hast ihm gesagt, hör mal, ich war hier, es gerade hat mich überwältigt, oder?
Nee, ich glaube, in den Wochen haben wir nur funktioniert. Also ich glaube, das was damit, ja, man kann sich das nicht so vorstellen, ne? Da geht es irgendwie den ganzen Tag in 1000 Gesprächen, Interviews, hier kannst du der Tagesschau kurz nochmal ein 5-Minuten-Statement geben. Ich bin kein Medienprofi, sondern einfach nur bemüht, so zu kommunizieren, dass es andere verstehen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, aber ich glaube, wenn man vorher unter schwierigen Umständen schon mal gearbeitet hat, dann schafft man das auch. Aber ja, so die 3-4 Wochen danach haben wir uns alle mal in Ruhe hingesetzt und reflektiert, was ist da eigentlich gerade passiert und wo sind wir eigentlich richtig abgebogen und wo hätten wir es vielleicht anders gemacht.
Ja, das Problem der Medien ist, euer Deal ist sehr komplex. Man muss ihn erklären und Medien haben leider immer weniger Zeit, Komplexität richtig zu erklären. Das heißt, es wird vereinfacht, es wird zugespitzt. Teilweise bis zur Headline und das ist das, was ihr dann natürlich auch gemerkt habt. Ne? Und dann auch vieles mehr im spekulativen Bereich getriggert, weil ja, die anderen haben schon berichtet, also müssen wir auch raus, man will nie der Letzte sein und das setzt dann das in Kraft nach so einem Leak, was ihr erlebt habt, ne? Das plötzlich.
Die Clickbaits sind ja auch einfach, also let's face it, ja, da kann ich ja viel draus machen. Deswegen hat uns das auch nicht überrascht. Ich glaube, es ist nur umso wichtiger, dass wir in den Kontext richtig setzen, was ist eigentlich konkret passiert. Was waren die konkreten Absichten und wo geht die Reise nach vorne gerichtet hin? Und insbesondere dann in der Rückschau, wo ist sie eigentlich hingegangen?
Dann finden wir jetzt einen sehr schönen Schlusspunkt noch, an dem wir noch einmal nach vorne blicken und sagen, Fisman 2.0 wird sich dann in welchen Bereichen quasi neu sortieren? Alles ist von dir zu lesen mit Blick auf CO2-Reduzierung.
Ja, also der Purpose, co-creating living spaces for generations to come, die Partnerschaft ist ein wichtiger Aspekt. Das gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, wie wir in Gesellschafteranteilen agieren werden, mit anderen gemeinsam. Wenn man über die Lebensräume nachdenkt, dann ist es CO2 ganz massiv, also CO2-Vermeidung, CO2-Speicherung. Es ist aber eben auch die Wasserqualität und die Wasserverfügbarkeit ein Riesenthema. Es ist eben auch die Lebensmittelverfügbarkeit. Und dann, wenn man ein bisschen darüber hinaus denkt, sind es bei den Generations to Come, ist es Education, Healthcare, Wellbeing. Und zum gewissen Grad Themen wie Cybersecurity, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir werden nicht alle gleich bespielen mit Mehrheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung, Early-Stage-Investments oder beispielsweise auch Foundation-Aktivitäten. Aber wir werden uns bemühen, dort, wo es synergetisch ist, sehr stark einzubringen und eben nicht nur in Europa, sondern mit einem globalen Anspruch. Und dem versuchen wir gerade gerecht zu werden. Und wie Chris das schon gesagt hat, entscheidend ist, glaube ich, weniger nur die Spielwiese, sondern vor allem, welchen Impact können wir eigentlich generieren. Und danach selektieren wir auch Unternehmen, wo wir ganz klar sehen, hey, hier können wir gemeinsam mit den Gesellschaftern oder mit dem Management-Team nach vorne gerichtet einen großen Unterschied machen. Und da wird es nicht an Opportunitäten mangeln.
Das glaube ich auch. Ich wünsche euch ganz viel Glück auf diesem Weg und vielen Dank für das Gespräch. Danke, Max. Danke.
Vielen Dank dir.
Christopher.